Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Es ist Montagabend, 19 Uhr, das bedeutet wie immer auch am Feiertag höchste Eisenbahn für die Footballerei Live-Sendung. Hallo alle Footballereier, hallo YouTube, hallo Twitch, hallo an alle Podcast-Hörer, die uns erst später konsumieren. Hallo Sebastian.
Hallo Kutsche, sag mal, was machst du denn heute Abend?
Oh, wo kommt das denn her?
Das war ein bisschen abgewandelt von Fishmob. Kennst du Fishmob noch?
Nee, das ist Rap.
Das ist so eine Hamburger Hip-Hop-Kombo gewesen. Nein, so aus den.
Du kennst nicht Fishmob?
Ich kenn's.
Sehr enttäuschend,
nicht.
Oder? Ja. Aus den 90ern.
So. Ah, ja. Ja. Okay, wieder was dazugelernt.
Ja. Genau. Und
ich hallo Jan, was machst du denn heute Abend? Geht das so?
Ja, so ähnlich.
Hallo, Jan Weinreich ist heute auch dabei.
Hallo, alle, die zugucken, Giants 3-1. Möchte ich nur einmal ins Gesicht von allen Footballfans zeigen.
In your face. Jan hat gute Laune. Jan kennt ihr. Jan ist Quarterback der Cologne Centurions und Jan betreibt seinen eigenen Giants-Podcast zusammen mit Marek und mit Nico. Falls ihr ihn noch nicht entdeckt habt, gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Immer freitags kommt eine neue Folge raus. Und Jan war gestern Host einer Live-Watcherei der Footballerei aus Köln mit Family and Friends, hätte ich fast gesagt. Nee, Family war nicht dabei, ne? Nur Friends.
Ist ja schon fast wie Familie, ne?
Ja, Football aber ist ja auch Familie.
Genau, Football ist doch Family. Nein, nur mit Freunden. So ein Projekt, was wir versuchen jetzt so einmal im Monat zu machen, so im Wohnzimmerstil, hat echt Spaß gemacht, haben da die ersten Games geguckt und dann das Giants-Spiel mit dem Sieg natürlich. Und wir sind natürlich sehr froh, ne, das Projekt dann neu gestartet zu haben und direkt belohnt zu werden mit 3 Siegen, weil macht einfach mehr Spaß, über Wins zu reden, als über, keine Ahnung, irgendwelche dummen Niederlagen, wo Daniel Jones wieder gefummelt hat. Wobei das ja gestern schon wieder fast so in diese klassische Giants-Richtung reinging, wo sich dann der Daniel Jones verletzt und der Tyrod Taylor sich eine Gehirnerschütterung geholt, hat dann Bauchschmerzen gegeben, aber naja.
Aber vielleicht an dieser Stelle einmal eine Frage an dich, vielleicht als Aufklärung auch für alle. Du hast gesagt, Daniel Jones war verletzt, Tyrod Taylor, sein Vertreter, war auch verletzt. Saquon Barkley war dann quasi so gefühlt Quarterback in der Wildcat-Formation. Den humpelnden Daniel Jones haben sie aber trotzdem ganz nach links gestellt auf die Receiver-Position. Warum haben die Giants das gemacht?
Ich glaube, einfach um sich da erstmal so unberechenbar zu halten, weil du siehst ja als Defense, wenn der Quarterback nicht auf dem Platz ist, dass ganz klar dann nur eine Wildcat ist. Heißt, du kannst dann das Personal ändern und einen Defender mehr draufstellen, also einen Run-Defender mehr draufstellen, weil du den Pass nicht mehr verteidigen musst. Damit du das vorher nicht direkt zeigst, lässt den Daniel Jones halt drauf und stellst ihn als Receiver auf. Und man hat das ja auch gemerkt, es war ja da im ersten Drive total eine Notlösung und danach haben sie ihn ja wieder im letzten Drive unter den Center gestellt. Und ich glaube, wenn es irgendwie im dritten Quarter passiert wäre, hätte der Daniel Jones auch wieder gepasst. Also ich glaube, man hat dann eher die sichere Karte gespielt, weil, sind wir mal ehrlich, ich glaube, jedem war bewusst in diesem Stadion, dass die Bears da keinen Game-Winning-Drive mehr raushauen werden.
Ich hatte so ein bisschen Angst nämlich um Daniel Jones. Der, ja. Hatte ja, der sah ja sichtlich gehandicapt aus, ja. Oder?
Warum machen sie das nicht, was in der Kreisliga auch funktioniert, das gute alte Eisspray? Das musst du, also, Entschuldigung, das ist doch eigentlich ein Selbstgänger, oder?
So. Lustig Bein.
Ja.
Aber in welchem Spiel war das nochmal, wo der Kicker so umgenagelt wurde? Das war beim Jaguars-Eagles-Spiel, glaube ich. Da gab es doch Roughing the Kicker da.
Ja, genau.
Und dann wurde, ich habe Red Zone geguckt, wurde dieser Kicker, Jake Elliott ist das, glaube ich, an der Seitenlinie gefilmt und irgendjemand hat ihm so 3 Tabletten zugesteckt, die er dann eingeschmissen hat. Ist bestimmt auch alles mit rechten Dingen zu.
Selbstverständlich.
Hier, nimm mal das, Junge, nimm mal das, das ist gut gegen Schmerzen.
Genau.
Habt ihr die Szene auch gesehen?
Vitamine, ja, ja.
Krass.
Vitamine.
Da kam schon wieder so Tour-Erinnerungen hoch. Aber schön, dass Tyrod Taylor dann nicht wieder aufs Feld gegangen ist.
Tour hätte
gemusst.
Wir hatten tatsächlich gestern auch dann bei der Live-Watcherei darüber gesprochen. Es regen sich ja alle jetzt über die Gehirnerschütterung auf, dass die Leute da weiterspielen. Ich glaube aber, was man ja realisieren muss, ist, das machen die ja bei allen Verletzungen. Also du kannst ja in der NFL eine Rippe brechen oder einen Arm oder teilweise einen Meniskusriss haben und die schicken dich trotzdem auf den Platz. Ja, keine Ahnung, als der Tyrod Taylor dann da K.O. gegangen ist, meinen wir auch, ja gut, wenn jetzt nicht die Tourgeschichte wäre, wird er wahrscheinlich wieder drauf. Kann er von Glück reden, dass sie ihn jetzt nicht zwingen oder dass es da keine Lösung mehr gibt. Aber dieses Thema Verletzungen und Weiterspielen, das gibt es in der NFL ja leider überall. Ne? Da ist dann Gehirnerschütterung bis gebrochene Knochen oder Risse, alles dabei.
Hat Philip Rivers nicht damals mit einer torn ACL gespielt in den Playoffs oder sowas?
Ja.
Krass. Kann ich mir gar nicht vorstellen, ey. Naja.
Aber. Ja, oder Drew Brees letztes Jahr, glaube ich, auch in mehreren gebrochenen Rippen. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt auch in den Vordergrund mehr gerückt wird oder ob das jetzt nur auf Kopfverletzungen bezogen wird.
Ich habe gerade im YouTube-Chat gesehen, dass Stefan Kuhls geschrieben hat, pünktlich zurück aus London. Stefan, wenn du Lust hast, schreib doch gern mal 2, 3 Sätze in den Chat, wie es dir beim London-Game gefallen hat, was du so erlebt hast. Oder wenn noch mehrere neben Stefan jetzt im Tottenham-Stadium war, schreib das gern mal rein, dann können wir da auch nochmal gern zu sprechen. Ansonsten kennt ihr das ja, alle Spiele, alle Tore, wie Flo heute Morgen im Frühstücksei gesagt hat, bekommt ihr immer in unserem Frühstücksei. Das kriegt ihr eigentlich direkt im Anschluss an das Sunday Night Game, auch beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Da sprechen wir über alle Spiele und in unserer Live-Sendung Montagabend wollen wir uns so auf die 5 unserer Meinung nach größten Storylines beschränken. Ihr könnt es der Zeile entnehmen. Natürlich geht es um das Duell Mahomes gegen Brady. Es geht auch um die Steelers. Wir wollen aber auch noch heute über die Carolina Panthers sprechen, über die Dallas Cowboys. Und der König der Woche, so viel sei schon mal gesagt, ist in Reihen der Buffalo Bills an diesem Wochenende. Erst aber Prost, wo wir richtig einsteigen. Cem an euch, Cem an dich, Jan. Und wie immer ein Dank an König Pilsener. Heute verkneife ich mir mal meinen Witz mit dem Kölsch, Jan. Ist in Ordnung?
Ja, das ist völlig okay, Kutsche. Danke dir.
Das ist völlig okay. Gut, dann lass uns doch mal anfangen. Ist Kenny Pickett die Zukunft der Steelers? Ist unsere erste Frage. Ihr habt es alle mitbekommen, die Steelers gestern verloren gegen die New York Jets. Zweite Halbzeit war es soweit, der Rookie durfte rein. Wenn man es positiv drehen will, Sebastian, du bist Steelers-Fan, er hat sich keine Incompletion geleistet. Alle Pässe von Kenny Pickett sind angekommen, aber seine 3 Incompletions waren quasi auch 3 Interception. Er hat aber wirklich Einsatz und Leadership bewiesen, finde ich. Er hat 2 Rushing-Touchdowns gemacht, auch ohne Rücksicht auf Verluste in die Endzone. Und was mir vor allem gefallen hat, ist, er hatte irgendwie Spaß. Ich habe so eine Szene im Auge noch, wo er mit so einem Gegenspieler scherzt und auch lacht. Da habe ich so das Gefühl, dass der wirkt gar nicht wie ein Rookie. Der ist direkt angekommen. So ein Zach Wilson, bei dem hätte ich mir das gar nicht richtig vorstellen können in seinem ersten Spiel. Also 2 Fragen an dich zum Start. Bist du überrascht, dass er dann doch schon in Woche 4 seine Feuertaufe feiern durfte? Und Frage 2, glaubst du, dass er jetzt auch Starting Quarterback bleibt und ist er der Richtige? Na, die zweite war ein bisschen verpackt mit einem Komma zwischendrin.
Okay, na gut. Also überrascht war ich auf jeden Fall, ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er kommt. Mike Tomlin hat ja gesagt, dass er das Gefühl hatte, dass sie so einen Spark brauchen und den gab es ja auf jeden Fall. Man hat das ja gemerkt, die Leute im The Place formerly known as Heinz Field sind ja komplett durchgedreht, haben ihn die ganze Zeit angefeuert und so weiter. Und wenn man sich seine 3 Interceptions anguckt, muss man sicherlich sagen, dass 2 davon auch an einem guten Tag durchaus hätten anders laufen können. Ne? Also Chase Claypool flutscht die erste durch die Hände und dann bei der zweiten war es, glaube ich, George Pickens oder sowas. Ich weiß nicht genau, wer da der Intended Receiver gewesen ist. Jeweils durch die Hände durch und dann vom Jets Defender gefangen. Ist natürlich ärgerlich und dann die dritte war dann die Hail Mary, wo das denn, ja, das passiert halt. Da war es dann ja auch im Endeffekt schon egal. Auf jeden Fall hat mir das sehr gut gefallen, wie er reingekommen ist, wie du schon sagst, er hatte Spaß an der ganzen Geschichte. Ich glaube, man merkt auch, dass er eben halt nicht als irgendwie Freshman oder so, nicht als Freshman, hier als Junior oder so vom College weggegangen ist, sondern dass er halt wirklich eine komplette College-Karriere gespielt hat. Und er kennt die Situation dort im Stadion, hat er da gespielt früher und von daher hat es mir schon ganz gut gefallen und in den nächsten Wochen kannst du ihn, finde ich, nicht reinwerfen. Also jetzt geht's gegen Buffalo, dann kommt Tampa, dann noch die Eagles und das sind halt alles so Spiele, wo man denkt, okay, entweder schmeißt du ihn jetzt vorher rein, dass er schon mal ein bisschen Luft geschnuppert hat und
hast du ja. Er hat zumindest eine zweite Halbzeit gespielt.
Ja, richtig. Ne? Und von daher war der Zeitpunkt, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ist natürlich ärgerlich, dass es am Ende nicht gereicht hat. Aber da muss man dann eben auch Zach Wilson Tribut zollen, weil so im 4. Quarter sah er ja ganz anders aus als die 3 Quarters davor.
Das fand ich auch krass. Zach Wilson, der erste Quarterback in der Geschichte der Jets, der einen Touchdown gefangen hat. Das ist noch nie jemand in der Franchise-History gelungen. Jan, von Quarterback zu Quarterback, wie hat dir der erste Auftritt von Kenny Pickett gefallen?
Also den ersten Pass, den er geworfen hat zum Pick, habe ich mit Ansage, hast du gesehen, er wirft den, meinst du, es wird ein Pick. Also der kommt nicht an, weil der einfach, also man hat gesehen, er will ein Play machen, aber der hing sehr lang in der Luft, der war ein bisschen spät. Und da dachte ich mir nur so, oh, das könnte, so wenn das so dein erster Pass ist, der, wie gesagt, ein bisschen spät ist, ein bisschen zu lang und dann auch in zwei Defender rein, also muss ich dir widersprechen, weil man sieht ja, dass Claypool gecovert ist, er hat zwar die Hände dran, aber es stehen halt zwei Defender drumherum, war ein bisschen zu sehr gewollt. Wo ich aber recht gebe, ist, und was mir gefällt, ist, irgendwie, man sieht halt den Spirit so in ihm, ne, dass irgendwie so eine Winning-Mentality, auch wie er dann da sich nach den Touchdowns gefreut hat und wie er dann auch, sag mal, versucht hat, Plays zu kreieren, das war sehr gut. Aber ich glaube, daraus sind auch die Picks entstanden, ne, dass er halt versucht hat, zu viel zu machen. Und ja, ich finde, bei Rookie-Quarterbacks, dann ist man immer ein bisschen so gezweiteilt. Ne? Was willst du eher? Willst du jetzt jemanden haben, der versucht, ein Game zu managen, aber das Spiel dann nachher verliert, weil er gar nicht sich traut, irgendwas zu machen? Oder willst du jemanden haben, der sich traut, ein Ganzlinger ist und dann aus seinen Fehlern lernt, ne, und dann irgendwann es schafft, in richtigen Momenten das Risiko einzugehen? Weil, ne, wie du auch sagst, am Ende waren es nur 3 Incompletions. Ich kann aber verstehen, dass die Pittsburgh Steelers das jetzt gemacht haben, weil genau, wann willst du den sonst spielen lassen und wann kannst du mal so einen easy Win dir holen? Weil das Spiel gestern hättest du wirklich, wenn du jetzt nicht die 3 Picks hast, gewinnen müssen oder sollen. Und das war eigentlich von Kopf her der beste Moment, den reinzuwerfen, weil die nächsten Wochen werden halt richtig tough. Dann hättest du wenigstens argumentieren können, hey, das eine Spiel hat er für uns gewonnen und aus den nächsten Spielen lernt er. Jetzt wird's echt schwierig und ich bin echt gespannt auf die Steelers, weil Mike Tomlin ist eigentlich so mit meinen Lieblings-Headcoach mit der NFL, hat noch nie eine Losing-Season gehabt und es kann echt sein, dass es dies Jahr das erste Mal wird und ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, deswegen bin ich wirklich gespannt, wie die Steelers jetzt mit der Situation im Quarterback umgehen oder ob es da vielleicht dann einen Coacheswechsel gibt oder sowas.
KevKev999, der liegt natürlich auf der Hand, schreibt bei YouTube, hoffentlich bleibt der Name nicht Programm bei Pickett. Du bist da sicherlich tiefer drin als wir beide. Sebastian, hat Mike Tomlin auf der PK schon irgendwas durchdringen lassen, ob das jetzt so bleibt, ob Pickett der Starting Quarterback bleibt? Oder?
Er hat sich natürlich nicht festgelegt. Mhm. Das ist so ein klassischer Tomlin-Move, halt hat gesagt, dass das noch nicht entschieden ist. Und wundert mich jetzt, wie gesagt, auch nicht. Das ist, hat er vor der Saison genauso gemacht. Da haben ja auch viele ganz lange gerätselt, wer denn jetzt der Starter sein könnte. Und das kam dann ja nur raus, weil irgendwie ein Depth-Chart oder so es geleakt wurde. Was Jan gerade noch angesprochen hat mit dem Coaching-Change, da bin ich halt auch sehr gespannt. Also ich bin ja kein großer Freund von Matt Canada und seiner Offense. Und da bin ich tatsächlich gespannt, ob da vielleicht spätestens in der Bye-Week was passiert. Aber auch da, Tomlin ist wieder einer, der so ein Ding eher nach der Saison dann macht und dann auch nicht feuert, sondern einfach, dann wird ein Vertrag nicht verlängert oder sowas. Aber da wäre auf jeden Fall so ein Punkt, wo man, finde ich, ansetzen müsste.
Nochmal jetzt konkret gefragt an euch, an dich zuerst, Jan. Ist Kenny Pickett der Richtige? Ist Kenny Pickett ein Upgrade zu Mitch Trubisky in deinen Augen?
Ja, also 100%. Ich glaube, Mitch Trubisky ist halt kein Quarterback, auf den du lange zählen kannst. Und ich finde ja diesen Move, sich einen Quarterback spät zu holen, eine gute Mannschaft, auch einen erfahrenen Quarterback, einen sehr schlauen. Und Kenny Pickett, meiner Meinung nach, also da wünsche mir einfach, dass das mit Kenny Pickett bei den Steelers funktioniert, weil er aus der Gegend kommt, da groß geworden ist, da jeden kennt, man merkt, er ist heimatverbunden, ist wahrscheinlich ein Steelers-Fan sogar. Und ich wünsche mir einfach, dass das funktioniert. Und ja, jetzt nach einem Spiel zu sagen, ob er der Richtige ist oder nicht, ist schwierig. Vor allem erst nach einer Halbzeit. Aber vom ganzen Feeling her, glaube ich, passt er zu dem Team. Und die haben es die letzten Jahre ja auch geschafft, ohne herausragenden Quarterback zu gewinnen. Und deswegen glaube ich, dass mit dem Spirit und der Geschichte Kenny Pickett doch die richtige Wahl ist für die Pittsburgh Steelers.
Und du?
Ja, kann ich. Argumentation. Kann
so sieht Optimismus aus, meine Damen und Herren.
Bitte?
So sieht Optimismus aus.
Ich war ja dieser ganzen Trubisky-Geschichte relativ offen gegenüber. Ich habe gesagt, ja, kann funktionieren, muss man schauen. Ich sage immer noch, das Gute ist, er hat keinen überteuren Vertrag gekriegt, du kannst dich immer noch relativ easy von ihm trennen und hast dich da dann nicht long-term committed oder irgendwelche Moves gemacht, wo du dir denkst, das ist jetzt ganz schlimm. Ich hoffe tatsächlich, dass er wenn es mit Pickett jetzt weitergehen sollte, dass er die Wochen, wie gesagt, gegen Tampa, gegen Buffalo, gegen die Eagles, dass er das alles gut und unfallfrei einigermaßen besteht. Und dann von mir aus gerne, soll er gerne der Starter bleiben. Und wenn er so Fortschritte zeigt, dann bin ich damit voll und ganz zufrieden.
Gut, wir machen einen kleinen Ausflug nach London. Stefan Kuhls hat geantwortet. Vielen Dank dir, Stefan. Bin zwar kein Vikings- oder Saints-Fan, aber es war wirklich das beste London-Game, was ich je gesehen habe, Klammer auf. Und es waren immerhin schon 10, Klammer zu. Das Stadion ist der Wahnsinn und die Stimmung war auch mega. Ich saß neben 4 Barcelona Dragons-Fans, Jan, aus Spanien, die ordentlich Stimmung gemacht haben und mega lustig waren. Habt ihr das Spiel auch sehen können, schon nachmittags? Ihr beiden, Sebastian, Jan?
Ich habe es nur in der Zusammenfassung gesehen. Ich war gestern unterwegs.
Hast du es gesehen in Gänze?
Ich habe den großen Teil gesehen, dann praktisch der zweite Halbzeit fast gar nicht, aber dann natürlich das Ende dann noch verfolgt, so die letzten Drives und dann den Doppelpfostenschuss und konnte es wieder einfach nicht glauben, was da passiert und was die NFL da so Tag für Tag, Woche für Woche für unglaubliche Enden auf den Platz legt. Also keine Ahnung, ich habe noch nie gesehen, dass ein Footballspiel so endet. Letztes Jahr, das Field Goal von Justin Tucker hat mich schon, da saß ich mit überschlagenen Händen über dem Kopf, als er auf die Latte ging, rüberklatschen. Das war jetzt immer so eine Schippe drauf, in Pfosten, an die Latte und runter. Also unglaublich.
Und der hat ja vorher 2 Back-to-Back 60-Yard Field Goals gemacht. Ne? Also das musst du halt auch erstmal hinkriegen.
Ja.
Also das ist schon...
Naja, vor allem die Saints ohne Kamara, ohne Thomas, ohne Winston. Also da ist man eigentlich davon ausgegangen, das wird eine klare Geschichte für die Vikings. Und dann war es noch so hochdramatisch bis zum Ende. Das ist das natürlich, was alle sehen wollen, die jetzt nicht unbedingt mit den Vikings oder mit den Saints ultramäßig sympathisieren.
Aber ohne Winston war jetzt, finde ich, nicht so das Problem.
Nee,
oder?
Gar nicht.
Also
Red Rifle hat es gut gemacht.
Ja. Rot-graue Rifle, ne? So ein bisschen. Hm? Rot-grau mittlerweile.
Ja, ich finde den dollrot mittlerweile. So, als hätte er nochmal nachgefärbt.
Ja, auch so.
Das habe ich noch länger nicht gesehen.
Ja. Ja, ich bin mal gespannt, ob die Saints sich nächstes Jahr auch neu nach einem Quarterback orientieren. Also ich sehe da auch nicht, dass da Dalton oder Winston sich beide halten werden. Ob dann da auch nächstes Jahr Richtung CJ Stroud oder Bryce Young gegangen wird und sich dann hochgetradet wird. Weil, also keine Ahnung, wenn man sieht, man hat eigentlich keinen klaren Starter und es sind keine Leute für die Zukunft in solchen Spielen. Ich glaube, dann überdenken sich auch mal so ein Team wie die Saints, ob sie sich da nicht doch mal auf dem Quarterback-Markt umschauen und sich da auch neu orientieren.
Aber da fuschen eventuell dann ja auch wieder die Colts noch rein.
Ja, einige Teams, oder? Die Falcons.
Also sie sind so bei den Colts, ich glaube mittlerweile. Glaubst du, dass Matt Ryan da nächstes Jahr noch Quarterback ist?
Nein, also haben wir doch, glaube ich, sogar zusammen die Preview-Sendung gemacht. Seit Frank Reich Trainer der Colts, es gibt jedes Jahr einen neuen Starting-Quarterback.
Ja. Ja gut, mal gucken, ob Frank Reich nächstes Jahr noch Trainer ist, aber...
Sag nochmal 2 Sätze zum nächsten London-Game. Jan, deine Giants gegen die Packers. Die Packers das allererste Mal in London mit Aaron Rodgers auch. Du bist nicht da, ne?
Nein, ich bin nicht da. Bin leider ja auch immer dem Fußball verschworen. Da spielt der FC in Mönchengladbach. Deswegen leider nicht in London. Aber die London-Games werden ja immer attraktiver. Also früher... muss man ja sagen, da waren es ja, Kutsch, jetzt bitte schrei mir nicht durch den Laptop, aber waren es ja nur die Jaguars gegen, ich weiß nicht, die Raiders oder sowas. Also
Frechheit!
aber es waren ja dann meistens so die Trash-Teams, die ihre eigenen Stadien nicht voll bekommen haben. Und
können
also
wir
Jan
rausschmeißen, bitte? Jetzt an dieser Stelle, Flo, kannst du bitte jetzt cutten?
Verbindung ist ganz schlecht.
Aber jetzt zu sehen, dass die New York Giants gegen die Green Bay Packers 2 der größten, ältesten, besten NFL-Franchises nach Europa kommen und nach London kommen, ist schon krass. Also ich habe mir das fest vorgenommen, mal in London zu Spiel zu sehen. Aber das Geile ist, wir schauen die Giants ja diesmal. Beim ersten Mal in meinem Leben werde ich die Giants live sehen im MetLife Stadium. Das finde ich dann auch irgendwie geiler, als das in London zu machen. Deswegen mache ich das dann beim nächsten Mal.
Ende November, ne?
Ende November, am 20. November ist das Spiel gegen die Detroit Lions.
Ah, ist ja auch ein Top-Spiel. Giants-Lions, also da schnalzen alle NFL-Fans mit der Zunge. Aber es ist tatsächlich so, sowohl die Giants als auch die Packers stehen ja bei 3-1. Und es gab es noch nie, dass in London sich 2 Teams getroffen haben mit einem positiven Winning-Record.
Auch
also absolutes Top-Spiel für euch da.
Ja, absolut. Und ich meine, gut, dass die Packers 3-1 gehen, sehr überraschend. Ne? Bei den Giants, es war ja klar. Also jeder, der sich da befasst mit dem Team und mit der Liga und sich als NFL-Experte kürt, muss ja wissen, dass die Giants dieses Jahr ein ganz klarer Contender sind.
Klar.
Gut, wir schauen weiter. Ich lass das einfach so stehen. Ich lasse das einfach so stehen. Ich bin gespannt, wer bei euch Quarterback spielt. Jetzt gegen die Packers. Wir rutschen weiter und zwar schauen wir mal auf die Cowboys. Da hat sich bekanntlich Dak Prescott ja den Daumen gebrochen in Woche 1. Cooper Rush kam rein und hat jetzt tatsächlich in den 3 Spielen als Starter für 3 Siege mitgesorgt. Er hatte schon mal ein Spiel gestartet, das war auch ein Sieg. Also die Cowboys stehen mit ihm jetzt mit ihm als Starter bei 4-0. Das gab es in der langen Historie der Cowboys auch noch nicht. Und nun die Frage, so ein bisschen provokativ, an dich, Sebastian. Ja. Brauchen die Cowboys Dak Prescott überhaupt noch?
Also im Moment, wenn es läuft, dann läuft es halt auch. Ne? Also ich sag, er tut nicht furchtbar viel. Er hat jetzt irgendwie knapp 220 Yards oder sowas geworfen. Er macht aber auch keine Fehler.
Noch keine Interception.
Genau, das ist halt eben der Punkt. Wenn du keine Turnover machst, dann gewinnst du so eine Spiele auch. Die haben, seit er startet, haben sie ihre Gegner immer unter 17 Punkten gehalten. Die Defense ist natürlich auch bockstark. Das muss man halt auch dazu sagen. Und er scheint mit CeeDee Lamb scheint er auch ganz gut zurechtzukommen. Ich hätte jetzt so ursprünglich gedacht, okay, dann gehst du ein bisschen mehr aufs Running Game. Aber sowohl Tony Pollard als auch Ezekiel Elliott waren gestern eher so, ja, waren still, sag ich jetzt mal. Elliott, glaube ich, knapp 50 Rushing Yards nur gemacht. Ist halt auch nicht wirklich vieles. Aber gut, vielleicht musstest du gegen die Commanders auch nicht viel mehr machen. Ich glaube schon, dass also alleine, weil Jerry Jones dahinter sitzt, wird Prescott wiederkommen, sobald er wieder fit ist. Ich finde, du musst ihn dabei nicht rushen. Also gib ihm vielleicht sonst noch eine Woche mehr Zeit. Cooper Rush hat es auf jeden Fall verdient, denn auch die Spiele weiterhin zu starten, bis es denn soweit ist.
Ja, nächstes Wochenende spielen die Cowboys gegen die Rams. Es heißt, das könnte Dak Prescott eventuell schaffen. Ziel auf jeden Fall sei die Woche aber danach gegen Philadelphia. Was würdest du denn jetzt machen? Also du hast einen Quarterback, mit dem Spiele gewonnen werden, aber hast dahinter natürlich einen weiteren Quarterback, der dein Franchise-Gesicht ist und der eine Menge Kohle bekommt. Was würdest du jetzt anstelle des Headcoaches und anstelle des Owners machen?
Ja, ich würde Dak Prescott 100% spielen lassen. Also muss ja sagen, in Woche 1 haben die gegen die Tampa Bay Buccaneers gespielt, die jetzt zwar gestern oder heute Nacht nicht so gut aussahen in der Defense, aber die eine Top-Defense in der NFL. Und in Woche 1 kann es halt mal passieren, dass du einen langsamen Start hast. Ne? Also Dak Prescott wurde ja super schnell abgeschrieben. Und Cooper Rush spielt solide, aber so Cooper Rush spielt ja nicht outstanding, sondern er managt das Game. Und ich würde nicht sagen, dass er die Spiele für Dallas gewinnt, sondern er verliert sie nicht für sie. Ne? Also er managt die Spiele halt gut und ist genau das, was du dir von einem Backup vorstellst und was du von einem Backup willst. Dass du sagst, hey, du willst jemanden haben, der dein Playbook executed, der kein hohes Risiko eingeht und wie gesagt am Ende in der Lage dazu ist, mit dem Team zusammen Spiele zu gewinnen. Die nächsten beiden Spiele sind halt so Games, da brauchst du ja eigentlich einen Quarterback, der Spiele für dich gewinnen kann und auch mal ein Game hat mit über 300 Passing Yards oder mit 3 Passing Touchdowns und nur einem Pick oder auch mal selber läuft und da Touchdowns scored. Und am Ende ist es halt auch eine Geldfrage. Die haben Dak Prescott so viel Kohle gegeben, den jetzt für einen Cooper Rush, der nicht outstanding gespielt hat und sich jetzt nicht klar absetzt, das wäre absoluter, ich würde mal sagen, Schwachsinn und man würde sich selbst in den Fuß schießen, weil eine Sache zu 100% auf der Quarterback-Position, du musst das mit Confidence spielen und du musst einfach genau wissen, dass du die Nummer 1 bist. Und wenn du jetzt wie Dak Prescott nur ein bisschen das Gefühl bekommst, hey, ich bin hier abgeschrieben, dann tut das dir und dem Team einfach nicht gut. Und deswegen musst du zu 100% mit Dak Prescott gehen und ihm auch das Vertrauen schenken und sagen, das ist dein Team.
Ihr im Chat habt schon quasi die Trade-Maschine angeworfen. Mike Franke schreibt, ich könnte mir vorstellen, dass Prescott auf den Trade-Block kommt. Sage schreibt, Marcel Saalfeld schreibt, könnte ein neuer Veteran für die Colts sein. Und Lukas Schreifogel, Prescott würde gut zu den Bills passen. Also ihr transferiert ihn schon quasi überall hin. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Trotzdem ist der Druck für Dak Prescott, sobald er seinen Comeback feiert, riesig. Ne? Also, wenn er verkackt oder wenn die Cowboys das Spiel verlieren, dann heißt es, ach, guck mal, jetzt ist Ole Prescott zurück und es läuft nicht mehr so gut.
Ja, klar. Gut, da hast du natürlich auch noch wieder unangenehme Gegner, ne? Wenn du schon gegen die Eagles, starker Division-Rivale und das Ding musst du dann natürlich schon gewinnen. Da wird sicherlich dann gleich, weil das ist ja in Dallas auch so, da wird dann ja auch gleich wieder Lärm und Alarm gemacht. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass dann das Geschrei losgeht. Wenn Cooper Rush jetzt meinetwegen jetzt nächstes Wochenende wieder spielt und das Spiel wieder gewinnt oder nicht verliert, wie Jan sagt.
Wie siehst du Dak Prescott denn ganz allgemein, Jan? Bist du ein Fan seines Spielstils oder hast du Probleme mit dem warm zu werden so richtig?
Ja, ich glaube, Dak Prescott hat natürlich die Jahre, in denen er gespielt hat, sehr von seiner O-Line profitiert und von dem, was um ihn rum war. Ne? Der hatte jahrelang das beste Run-Game, damit auch eine sehr gute, auch eine überragende Pass-Protection, ne? Und konnte sehr easy in NFL reinfinden, dann auch traditionell mit einer schlechten Division. Ne? Das hat schon alles sehr gut gepasst. Ich würde sagen, ist ein sehr guter Quarterback. Wo ich aber kein Fan von bin in der NFL, ist, die Quarterbacks so zu overpayen. Also jedem Quarterback so viel Kohle zu geben, wenn er es halt nicht ist. Also wenn du einen Patrick Mahomes hast oder einen Joe Burrow jetzt in der Zukunft, ja, und du weißt zu 100%, das sind die Leute, die mir Spiele gewinnen, das sind die absoluten Top-Quarterbacks, dann kannst du denen auch so viel Geld geben. Dak Prescott ist meiner Meinung nach nicht der Quarterback, der mit jeder Mannschaft seine ganze Saison lang immer wieder Spiele gewinnen wird. Dak Prescott ist kein Aaron Rodgers. Dak Prescott ist kein Justin Herbert, kein Patrick Mahomes. Und ich glaube, jemandem so viel Geld dafür zu geben, dass er ein guter Quarterback ist, der mit einem guten Team sehr viel gewinnen kann, damit verbaut man sich den Kader. Und ich bin auf jeden Fall ein Fan von ihm und seiner Story, aber ich bin kein Fan von ihm in der Position, die er jetzt bei den Dallas Cowboys hat.
Ist das so ein Ding wie Kirk Cousins quasi? Also vom Vertrag her. Weil Cousins ist ja auch einer, der unfassbar viel Kohle verdient hat und der dir aber auf Dauer keine ganze Saison gewinnen wird, oder?
Ja, das ist auf jeder Quarterback inzwischen. Hm. Also Jimmy Garoppolo, Carson Wentz, Matt Ryan, Derek Carr, die haben doch alle dicke Verträge bekommen nach zwei guten Jahren. Waren ja kurzzeitig die bestbezahlten Quarterbacks. Und am Ende des Tages, wenn da mal du dir einen Top-Right-Receiver holen musst oder dir deine Defense aufbauen musst mit einem guten Salary-Cap, dann fehlst dir halt da, weil du dein Geld beim Quarterback hast. Und da bin ich immer noch der Meinung, das sieht man ja auch, warum sind Teams oft mit jungen Quarterbacks so erfolgreich? Weil sie halt um die rum Superstars haben, die super viel Kohle kassieren, dass Quarterback-Spielen dann einfacher wird. Und ich glaube, das wird die Dallas Cowboys oder das schwächt die Dallas Cowboys dann eher. Und das sieht man ja dann auch jetzt. Ne? Man gewinnt auch mit einem unterdurchschnittlichen Quarterback-Football-Games, wenn man eine gute Mannschaft drumherum hat.
Aber dann lass uns doch an dieser Stelle mal die Brücke bauen zu unserem nächsten Spiel, nämlich Ravens gegen Bills und über Lamar Jackson sprechen. Über den haben wir letzte Woche hier auch gesprochen und haben gesagt, der wäre klar auf MVP-Kurs. Jetzt hatte er gestern mal nicht ganz so ein gutes Spiel, hat das erste Angebot der Ravens ja auch abgelehnt. Wie beurteilst du den, Jan? Also ist der deiner Meinung nach dieses Geld wert oder ist das auch Kategorie Overpaid deiner Meinung nach?
Ja, ich finde, bei Lamar Jackson ist die Diskussion tatsächlich am interessantesten von allen Quarterbacks durch seinen einfach so individuellen Spielstil, den kein anderer kopieren kann. Manche Games übernimmt er und gewinnt er halt komplett für dich. Und manchmal, so wie gestern, merkt man auch, wird er mal komplett gestoppt. Ne? Also wenn man einmal so die Ravens ausgeguckt hat, einen guten Gameplan hat, dann stoppt man sie auch. Ich würde aber auch da tendenziell wieder sagen, ohne eine gute O-Line, ohne ein gutes Run-Game wird auch irgendwann in Lamar Jackson dann auch nicht mehr so gut funktionieren, auch wenn er älter wird. Also ich würde mal gerne sehen, wenn du ihm jetzt einen 5- oder 6-Jahres-Vertrag gibst, ob er im 4., 5. Jahr dann immer noch so gut aussieht mit seinen Beinen und so viel laufen kann. Aber von allen Running Quarterbacks der letzten Jahre ist er mit Abstand der Beste, weil er auch sich nie verletzt, immer gesund ist und das Ganze dann richtig gut managt. Und deswegen, ja, ich finde bei ihm wirklich diese Story, ist er das Geld wert, am interessantesten, weil er nach seiner MVP-Saison tatsächlich noch seine Leistung teilweise gehalten hat, nicht so gut wie in dem Jahr, aber dann doch irgendwie daran anknüpfen kann in manchen Games.
Ich fand, als wir heute Mittag gesprochen haben, Sebastian, habe ich es dir schon gesagt, ich hab ja Red Zone geguckt, aber das Ravens-Bills-Game wurde oft gezeigt. Das war ein Footballspiel für mich, wie es irgendwie im Buche stand. Es war spannend, es war intensiv, es war irgendwie auch dreckig, weil auch da hat es geregnet. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, da irgendwie zuzuschauen. Es ist so wahnsinnig viel passiert auch. Wie ging es dir da?
Ja, ganz genauso. Also highly entertaining. Also das erste Mal bewusst habe ich es gesehen, als Josh Allen seine Interception geworfen hat. Und dann guckte man so, ja, okay, J.K. Dobbins ist wieder da. Der durfte dann ja auch den ersten Touchdown erzielen. Und dann so guckst du so zur Halbzeit und steht es 20-3 für Baltimore. Und dann denkst du so, okay, das ist schon mal ein Statement. Buffalo, vielleicht haben wir sie doch ein bisschen zu hoch gelobt, auch nach der Niederlage letzte Woche. Und dann passiert in der zweiten Halbzeit das komplette Gegenteil. Dann hat Josh Allen sich nämlich einfach mal gesagt, okay, ich nehme jetzt das Ganze mal selbst in die Hand. Der ist ja auch Leading Rusher gewesen von seinem Team. Also den Touchdown-Lauf, den er da hatte, der wollte das richtig. Der wollte unbedingt dieses Spiel drehen. Und dann haben sie es ja dann nachher auch geschafft. Die beiden Interceptions von Lamar, die waren natürlich kostspielig. Aber das war wirklich ein unfassbar unterhaltsames Spiel. Hat mir auch sehr gut gefallen.
Ist das Football, den du auch liebst, Jan?
Absolut. Also ich habe tatsächlich das gestern so zusammengefasst. Ich meinte, so wie die Bills das Spiel gewonnen haben, ist so, wie die Patriots früher alle Spiele gewonnen haben. Liegen irgendwie zurück, kämpfen sich da ganz komisch rein, profitieren von den Fehlern der Gegner und dann versuchen die Gegner aggressiv das Spiel zu gewinnen, wo es dann 20-20 steht und sich die Ravens dazu entscheiden, anstatt ein Field Goal zu schießen, Touchdown zu scoren. Und dann gewinnen die Bills das Play und drehen das Spiel und gewinnen dann relativ souverän. Also ich finde, ein echt highly entertaining Footballspiel, Richtungswechsel und vor allem zu sehen, wie sich eine Mannschaft dann auch so zurückkämpft und den richtigen Weg findet, eine Offense zu stoppen und dann auch die Eigenoffense der Bills, es schafft immer weiter, ihr Spiel durchzuziehen und mit Selbstbewusstsein, dass es ganz am Ende klappt, das ist halt Championship-Football, ne? Und auch dieser Championship-Football, an den man von früher gewöhnt ist, jetzt, wenn man mal auf die Kansas City Chiefs guckt, wo man sagt, ja gut, die gewinnen die Spiele, weil sie halt 41 Punkte scoren, niemand outscoren, wie lange das funktioniert, das geht irgendwann nach hinten los, finde ich, das ist so dieser Championship-Football, den man kennt. Ne? Egal, wie es läuft, sich zurückkämpfen, dann Defense spielen, Turnover kreieren und mit der Offense am Ende im letzten Drive das Spiel gewinnen.
Das ist das erste Mal in der noch jungen Karriere, muss man ja sagen, von Josh Allen, dass er einen 17-Punkte-Rückstand dann noch gedreht hat mit seinem Team. Unsere beliebte Kategorie gemeinsam mit König Pilsener, König der Woche, kommt jetzt. Ich finde, in dieser Woche gab es viele Kandidaten. TJ Hawkinson hätte man nehmen können, Austin Eckler hätte man nehmen können, Geno Smith hätte man nehmen können, Vince Joseph von den Vikings. Wir haben uns aber letztlich für Jordan Poyer entschieden von den Bills, der Verteidiger, der 2 Interception gefangen hat und auch wirklich ganz krass dafür gesorgt hat, dass seine Mannschaft gewonnen hat. Wie beurteilst du dessen Leistung? Letzte Woche fiel er aus, jetzt ist er wieder dabei. So eine Leute brauchst du in einem Team, oder?
Ja, zumal die Secondary der Bills ja eh ein bisschen geschwächt ist, ne? Und er hatte, glaube ich, die Woche davor hatte er schon ein sehr starkes Spiel. Da kann ich mich erinnern, hat er, ich glaube, Krille im Fantasy Football das Matchup sogar noch gewonnen. Also das als Defender so einen Impact zu haben und dann, wie gesagt, 2 Interceptions, die das Spiel dann einfach mal komplett drehen, das finde ich, hat das dann auch durchaus verdient, dass er der erste Nicht-Wide Receiver ist, der in dieser Kategorie erscheint bei uns in dieser Saison.
Ja, das stimmt. Am meisten Wide Receiver. Wie ist das, Jan, für dich als Aktiver auf dem Platz, wenn du weißt, auf der anderen Seite in der Verteidigung ist so ein fähiger Mann, der auch gern mal was aus der Luft pflückt, überall zu finden ist. Hast du den dann immer im Auge?
Ja, definitiv. Also vor allem, es gibt ja Spieler auf dem Feld, die bleiben ja sehr statisch auf ihrer Position stehen und können sich nicht viel bewegen. So Cornerbacks, da weißt du ja meistens, okay, die haben ihren Mann auf ihrer Seite oder Linebacker sind im Run-Game gebunden. Aber wenn du so einen Safety hast, der halt hinten tief sich auch viel bewegt, weil er auf verschiedenen Plätzen oder verschiedenen Orten auf dem Platz zu finden ist, weil er je nach Spielzug, wo sich anders hinstellen darf und dann in der Lage ist, dann auch noch in den verschiedenen Spielzügen to capitalize, also auf Deutsch weiß nicht, kapitalisieren, das Wort ist jetzt wieder gedänglich, Entschuldigung dafür, aber in der Lage ist, Plays zu kreieren aus jeder Position, muss man immer ein Auge für den haben. Das ist ja zum Beispiel auch dann früher ein Ed Reed oder sowas, war auch mal für Tom Brady der größte Hassspieler. Und er ja auch, wie das sieht man ja letzte Woche. Troy Polamalu zum Beispiel auch, das sind diese Paradebeispiele, überall auf dem Platz, weil die Position des Safeties das halt erlaubt, dass sie überall auch irgendwie spielen dürfen, weil sie dann auch den Freiraum haben. Und man sieht es ja dann auch, dass er dann am Ende auch der Spieler ist, der dann für den Ball gehen kann und für den Ball geht, weil er keinen Mann direkt covern muss. Und ist ja ein schöner Vergleich gegen die Dolphins, teilweise echt so schlecht gecovert, weil die Safeties nicht da waren. Und alle haben, ich sag mal, auch alle Analysten und Experten gesagt, ja, das liegt daran, dass die Safeties nicht da sind. Und wenn man dann jetzt sieht, der Safety ist zurück, und er macht dann auch die entscheidenden Plays, glaube ich, auch wichtig für die Mannschaft zu sehen, dass es dann auch wirklich daran lag und dass es dann auch in der Personalie nur lag und nicht irgendwie an dem System. Und wirklich dann ganz, ganz wichtiger Spieler und dann auch verdienter König der Woche.
Noch, ja, sag du.
Ja, was man aber, finde ich, auch noch erwähnen muss, das ist jetzt das zweite Mal, dass dass Baltimore eine Führung mit über 17 Punkten noch hergegeben hat. Ne? Gegen Miami mit 21 geführt, jetzt mit 17 geführt und die Spiele noch verloren. Das könnte richtig ärgerlich nach hinten raus werden.
Das war die 5. Heimniederlage in Folge für die Ravens.
Das hab ich zum Beispiel nicht auf dem Schirm gehabt. Heftig.
Und das in der Division. Hm. Gut, die Steelers haben verloren, Browns haben verloren, okay, Bengals haben gewonnen, aber.
Ja, es ist ja trotzdem unfassbar eng, ne?
Die AFC North ist ganz schnell ganz scheiße geworden dieses Jahr irgendwie. Ist mir mal aufgefallen.
Also, Jan, hier sind zwei Steelers-Fans im Raum, nicht ganz so laut.
Ach so. Ja, und die Steelers sind ja auch ganz unten da. Das muss man auch mal sagen. Ihr seid jetzt ja schlechter als die Browns sogar. Also das auch wieder schön im Football sehen, wie schnell das geht.
Ja. Sind halt aber auch, wie du schon sagst, es geht so schnell, ne, das kann sich auch in 3 Wochen schon wieder komplett alles drehen. Aber das ist halt auch das Schöne am Football.
Ja.
Lass uns doch noch einmal.
Wir sehen uns wieder, wenn die Giants 3-9 sind.
Ja, Contender, sage ich dann ja. Contender. Jaguars, Giants. Im Super Bowl, es geht, Jan. Man muss nur fest dran glauben.
Dann fahren wir zusammen.
Ja, aber hallo, definitiv. Ja.
Nur fest dran glauben oder halt dann die PlayStation nicht zu früh ausmachen, ne?
Oder ja, genau. Lass uns noch einmal, wenn wir schon das Glück haben, einen echten Quarterback in Reihen der Footballerei zu haben, über Josh Allen sprechen. Weil hier im Chat sehe ich auch, ist Josh Allen mittlerweile ein Top-3-Quarterback, Top 5. Für dich, Jan, Josh Allen, Stand jetzt. Top 3, Top 2, Top 1, Top 4, Top 5, wie beurteilst du ihn?
Also ich finde mal, Patrick Mahomes ist gerade zurzeit wirklich die Nummer 1 von allen. Das sieht man auch, wie er jetzt performt. Tyreek Hill ist weg und er kriegt es einfach in Woche für Woche Plays zu kreieren und das Herzstück der Offense zu sein. Aber Josh Allen ist für mich ganz klar in der Top 3 auch dieses Jahr. Ne? 10 Touchdowns, 3 Interceptions nur. Und dann selbst in jetzt einem Spiel, statistisch, wo er schlecht gespielt hat, gestern gegen Baltimore, ist er trotzdem noch ein Kernpunkt seiner Mannschaft, um das Spiel zu gewinnen, weil er dann in der Lage ist, noch den Ball zu laufen oder wie gesagt, alleine in der Lage ist, das Spiel für seine Mannschaft zu gewinnen. Ich finde Josh Allen überragend stark. Also der spiegelt für mich genau das wider, was sich alle erhoffen, wenn sie sich so einen Quarterback draften, ne? Der, wie gesagt, zu allem, egal was ist, in der Lage ist, jeden Ball werfen kann, in der Lage ist, wenn er auch mal schlecht spielt, zurückzukommen, Games hat, wo er läuft, Games hat, wo er für 4 Touchdowns geht und 350 Yards. Ich liebe die Connection zwischen ihm und Stephon Diggs. Also auch das, dass man so viel in den Receiver investiert in der NFL, das ist ja oftmals, lohnt sich das nicht, aber dass das bei denen so funktioniert, hat auch riesig was damit zu tun, dass Josh Allen einfach ein überragender Quarterback ist und für mich gerade der Frontrunner eigentlich fürs MVP-Race, weil wer solche Spiele dann auswärts bei Baltimore gewinnt und da ein Kernpunkt ist, das ist schon herausragend.
Das finde ich auch, das hast du ja auch vorhin gesagt, irgendwie 3-20 zur Halbzeit und die Bills gewinnen das Spiel noch und da halten die Ravens punktlos, obwohl die in ihren Reihen den besten Kicker der NFL haben.
Ja. Ja, aber das waren dann auch wieder so diese, das ist ja das, was oft so ein bisschen in Frage gestellt wird, dass John Harbaugh hat auch nochmal drauf eingegangen, auf diese Entscheidung eben für den Touchdown zu gehen und sich nicht auf deinen Kicker zu verlassen. Ja, er sagt halt, ne, die Zahlen haben eben dafür gesprochen, das zu machen und man weiß, dass John Harbaugh einer ist, der mit Analytics und so ganz weit vorne dabei ist, der unfassbar oft den 4. Versuch ausspielt und so weiter. Und das war jetzt halt eben mal wieder so ein Fall, wo es nicht geklappt hat. Ist natürlich echt ärgerlich. Aber Buffalo, finde ich, verdient gewonnen. Wenn sich so zurückkämpft, dann hast du in dem Sinne das, wie gesagt, auch definitiv verdient, das Ding zu gewinnen.
Eine Sache noch zu dem Play. Das ist ja das Beschissenste, was passieren konnte, war der Pick. Ja, ne? Also wenn das ja ein Incompletion geworden wäre, dann könnte man noch argumentieren und sagen, geil, dann kannst du auf deine Defense dich verlassen, 3-and-out und kannst du noch einen Punt blocken oder einen schlechten Punt forcen und hast den Ball dann in guter Field Position. Was ja mit dem Pick passiert, das ist ja wirklich, gut Deutsch, absolute Scheiße. Und da auch nochmal ein Fehler, den Lamar Jackson eigentlich nicht passieren darf. Also es wäre noch besser gewesen, einfach da den Ball im Boden zu schmeißen und dann der Defense eine bessere Chance zu geben. So hast du ja wirklich das schlechteste Outcome gehabt, was es gab, nämlich dem Josh Allen ohne Rückstand, ohne Druck, den Ball an der 25-Yard-Line zu geben. Also das Schlechte hätte das nicht laufen können. Mhm. Und da, wie gesagt, also wenn wir da mal sprechen, Lamar Jackson MVP oder Josh Allen, ja, Lamar Jackson hat dem Josh Allen die perfekte Möglichkeit zu geben, zu zeigen, dass er der MVP ist und nicht Lamar Jackson.
Apropos MVP, ich will das nochmal aufgreifen, weil Sayed schreibt es gerade auf YouTube, nicht Hurts MVP, Fragezeichen, Lenny, Fragezeichen, Jan, letzte Woche war Lennart hier in der Sendung, er ist Eagles-Fan und hat gesagt, Stand jetzt ist für ihn Jalen Hurts im MVP-Rennen in den Top 3. Das haben nicht alle geteilt, diese Meinung. Wie beurteilst du die Performance von Jalen Hurts nach jetzt mittlerweile 4 Wochen?
Also das, also erstmal natürlich sehr, sehr gut, ne? Wer gewinnt, hat immer recht und wer performt, aber beim MVP-Race soll es doch bitte immer noch darum gehen, wer ist der wichtigste Spieler für seine Mannschaft und wer hat den größten Impact, dass seine Mannschaft gewinnt. Und ich glaube, da ist man sich ja doch durch die Bank einig, dass Jalen Hurts gerade nicht der ist, der seine Mannschaft gewinnen lässt, sondern jeder um ihn rum einfach sehr, sehr gut performt. Hat mit das beste Running Game in der Liga, er hat sehr gute Wide Receiver, er hat eine Defense, die gut spielt. Und vor allem, er hat jetzt noch nicht gegen Top-Teams gespielt. Ne? Also das ist auch nochmal eine Sache. Für mich hat das mehr Wert, wenn ein Josh Allen in einem schlechten statistischen Spiel ein 17-Game-Comeback gegen die Ravens auswärts leadet, als wenn Jalen Hurts in einem Spiel und ohne Druck die Commanders schlägt oder jetzt die Jaguars zu Hause, wo auch alle um ihn rum sehr gut performen. Jalen Hurts ist für mich so ein moderner Dak Prescott halt, genau dasselbe. Ist ein sehr guter Quarterback, der macht wenig Fehler. Wenn die Leute um ihn rum funktionieren, funktioniert er auch sehr gut. Er kann selber laufen, er kann Plays kreieren, aber er wird jetzt nicht der Quarterback sein, der meiner Meinung nach da mit 40 Pass-Attempts dir 32 completed und das ganze Spiel dann gewinnt mit einem Fourth-Quarter-Comeback, sondern er braucht die Leute um sich rum. Spielt eine sehr gute Saison, aber für mich ist ein MVP da einfach jemand, der selber dann der größere Grund ist, dass seine Mannschaft funktioniert.
Gut, das Thema, glaube ich, wird uns noch länger begleiten. Jan hat es ja auch gesagt, Eagles haben die Jaguars geschlagen. Auch die Jaguars, muss man ja an dieser Stelle sagen, stehen bei 4-0. Mal sehen, wie es da weitergeht.
4-0? Hm? 4-0?
Die Eagles stehen 4-0.
Ja, aber du hast die Jaguars gesagt.
Ach so, das war ein freudscher Versprecher.
Auch wieder so ein Madden-Ding, wa?
Ja, ich dachte, es merkt keiner. Mist. Nein.
Philadelphia natürlich. Gab ja auch ein Comeback, ne? Die Eagles lagen ja auch 4-0 hinten, oder?
Ja, und dann muss man erstmal zurückkommen.
Ja.
Aber
gut, das hat der
Flutschfinger Lawrence hat alles. Hat alles dafür gemacht. Mhm. Eine Headline, die wir auch noch kreiert haben in der kleinen Footballereistube, ist Matt Rhule der erste Head Coach, der fliegt? Ja. Einmal kurz anmoderiert. Ja. Die Panthers haben gestern verloren gegen die Cardinals. Wisst ihr, stehen jetzt bei 1-3. Offensiv ging kaum was. Nur 11 First Downs, nur 220 Total Yards, nur 40 Rushing Yards, trotz McCaffrey, Mayfield wieder 2 Interception, 1 Fumble lost. Und Kai, der bei uns der den Keep Talking Podcast macht, powered by Footballerei, hat gestern getwittert: Seit Rhule übernommen hat, sehe ich den deprimierendsten Panthers Football seit Beginn der Franchise. Es macht keinen Spaß, die Spiele zu schauen. Man hat kaum Punkte, die einem Hoffnung geben. Es tut weh und muss schnellstmöglich beendet werden. Sebastian, seit 2020 ist Matt Rhule da, verdient auch unfassbar viel Geld und seine Bilanz sind 11 Siege aus 26 Spielen. Muss der da weg? Ist es der erste Headcoach, der fliegt?
Ja. Das Witzige ist, ich habe mir genau das, den Tweet habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. Von Kai, weil er halt wirklich genau das alles wiedergespiegelt hat, was ich auch gedacht habe. Muss er schon mehr als 26 Spiele haben? Weil er hat, ich glaube, wenn die mit mehr als 17 Punkten hinten lagen oder so, sind sie 1-24.
11 Spiele, 26 Niederlagen, so ist es richtig.
Ach so, ja, okay, ja, gut, alles
klar. Mein Fehler.
Auf jeden Fall, das nächste Ding bei den Panthers ist ja, das ist ja nicht nur Matt Rhule, also ganz offensichtlich ist auch Baker Mayfield nicht die Antwort, weil was gegen Baker Mayfield immer wunderbar funktioniert ist, ihm die Passing Lanes zustellen und dann an der Line of Scrimmage die als Verteidiger die Arme hochzureißen. Baker wirft dagegen. Gegen irgendeine Hand wirft er den Ball, das ist gar kein Problem. J.J. Watt hat es gestern gemacht. Das kriegt er immer wieder wunderbar hin. Und wenn man dann sich so das, als mir dann gestern nochmal bewusst wurde, dass Ben McAdoo da jetzt Offensive Coordinator ist.
Ben McAdoo.
Da ist mir auch kurz ein bisschen schlecht geworden. Und dann verstehe ich auch, warum es in der Offense da gar nicht funktioniert. Ich verstehe nicht, warum du hast Christian McCaffrey, das ist dein mit Abstand bester Spieler. Und der darf wie viele Yards hat er Rushing? 27 oder sowas?
40, glaube ich.
Ja, also es war nicht viel auf jeden Fall. Und klar, im Passing-Game hast du ihn dann eingebunden. Aber das Ganze, ich kann mir nicht vorstellen, dass der David Tepper, der so viel Geld da investiert hat und der auch auf genug Kohle sitzt, sich das jetzt auf lange Sicht noch weiter anguckt. Weil du siehst ja nichts. Da passiert ja nichts bei den Panthers.
Ganz am Ende macht McCaffrey noch einen Touchdown, ne?
Ja.
Aber nicht viel. Ben McAdoo, Jan, den müsstest du als Giants-Sympathisant ja auch noch ganz gut kennen, oder?
Ja, also das waren auch keine schönen Zeiten. Und als du gerade den Tweet vorgelesen hast, dachte ich mir so, ach, das waren doch die letzten 5 Seasons bei den Giants auch. Also ich kann ganz genau verstehen, wie man sich da fühlt. Vor allem, wenn am Ende auch eine Niederlage da steht. Und ja, also ich denke so, wenn man vor allem denkt, man hat so als Panthers-Fan einen Christian McCaffrey, der eigentlich immer funktioniert hat und immer productive war und jetzt kriegt man selbst sich das nicht mehr hin, dann hat man ja wirklich keinen Lichtblick, auf den man schauen kann. Und Matt Rhule, ich finde das ganz interessant, generell dieses Projekt College Coaches in die NFL zu holen, das funktioniert ja fast nie. Das ist eigentlich ein Ding, was noch nie wirklich erfolgreich langfristig war. Die Coaches sind dann meistens wieder zurück ins College Camp, vielleicht nochmal zurück, aber eigentlich ist das ein Ding, was nie funktioniert.
Aber bei Urban Meyer war das doch super. Das hat doch voll gut geklappt.
Ja, stimmt. Der ist ja dann nur aus wahrscheinlich persönlichen Gründen oder so zurück. Da gab es interne Probleme. Ja, aber solche, selbst Nick Saban hat nicht funktioniert. Und deswegen, ich fand das Matchup gestern ganz interessant. Cliff Kingsbury gegen Matt Rhule, weil die beiden ja aus einer ähnlichen Coaches-Background aus dem College kommen. Beide in der Big 12 damals gecoacht. Beide so moderne Offenses laufen, die sie dann in die NFL bringen wollten. Und für mich vergessen so das Game von, Alter, einer von euch beiden fliegt nach dem Game so, weil irgendwas von euch, das funktioniert nicht. Und Matt Rhule dann gestern, glaube ich, ganz klar gezeigt, hey, du kriegst deine Offense nicht ans Laufen, dein System funktioniert nicht. Du kriegst vor allem die Quarterback-Frage nicht gelöst. Ne? Also es ist jetzt sein zweites Jahr, wo er da versucht, auch mit einem erfahrenen Quarterback zu gehen. Klar, es gibt auch keinen. Aber ich würde sagen, wenn sie die nächsten 2-3 Spiele nicht eine funktionierende Offense haben, dann wird der fliegen. Weil ich hatte mal geguckt im Preview, die Panthers klingen eigentlich oder klangen vor dem Spiel noch sehr optimistisch mit ihm und haben gesagt, ja, die Situation ist schwierig und er hat nicht alle Pieces together und so. Und ich glaube, dass 7 Teams sind, was ganz klar darauf warten, dass sie dieses Jahr sich einen Top-College-Prospect-Quarterback holen. Das passt ja auch mit dem One-Year-Deal von Baker Mayfield. Aber trotzdem, wie lange willst du warten? Irgendwann verlierst du auch die restlichen Spieler. Und deswegen glaube ich, dass Matt Rhule, wenn das 2-3 Wochen weiter so geht, dann fliegen wird. Die nächsten Spiele, 49ers wird nicht einfach, Rams wird nicht einfach, Bucks wird nicht einfach. Dann kommen die Falcons. Aber wenn er nach den Falcons keinen Sieg hat, ich glaube, dann gibt es da einfach keine andere Lösung mehr.
Na, sie haben ja Matt Corral gedraftet, aber der hat eine Season-Ending-Injury. Aber dafür ist Sam Darnold jetzt theoretisch wieder da. Den haben sie irgendwie von IR geholt. Also könnt ihr euch vorstellen, dass es da jetzt einen Quarterback-Tausch gibt?
Ist doch eigentlich scheißegal. Darnold jetzt ganz wieder ehrlich, spielt? Ob da nun Darnold spielt oder ob Mayfield das spielt, das ist, finde ich, vollkommen Wurst. Also es macht keinen Unterschied.
Also es hat ja letztes Jahr keinen Unterschied gemacht. Das ist ja, ich finde, das Problem ist ja immer in der NFL, auch was ja auch zu Recht ist, wenn dein Quarterback nicht passt, dann passt er nicht. Und irgendwann hast du das Problem, dass du dich zu sehr auf jemanden verharrst und ich glaube dann die Entscheidung einfach, oder dass es schwierig wird, eine Entscheidung zu fällen, wenn jemand 4 Jahre gespielt und dann solide spielt. Aber wenn jemand nicht der Guy ist, dann ist es nicht der Guy. Und Sam Darnold hat ja letztes Jahr, ich war auch mal ein Befürworter von ihm, aber letztes Jahr ja auch gezeigt, dass er nicht der Guy ist. Und jetzt musst du dich halt entscheiden, ist es das System? So, oder ist es der Coach, der den Quarterback auch nicht funktionieren lässt, oder sind es die Quarterbacks? Und ich glaube, jetzt wieder neue Quarterbacks auszuprobieren, das ist nicht die Lösung. Ich würde wirklich auch einen neuen Coach mehr suchen heutzutage. Vor allem, wie gesagt, dieses College-Ding, Coaches aus dem College holen in die NFL, das hat fast noch nie funktioniert. Also Pete Carroll ist eigentlich der Einzige, der mir jetzt aus dem Stegreif im Kopf fällt, wo ich sage, hey, das war ein erfolgreicher College-Coach, der dann in der NFL auch erfolgreich war. Alle anderen klappen nicht.
Aber auch erst später, ne? Also Pete Carroll muss man ja auch sagen, das hat auch ein bisschen gedauert, bis es bei ihm soweit war. Übrigens, Breaking News, Tua wird diese Woche nicht spielen. Er ist noch im Concussion-Protokoll und ist raus. Das hat ESPN gerade getwittert. Ja, das finde ich auch wieder super gut. Mhm.
Gut, also ich habe auch irgendwie gelesen, schon vor diesem Spieltag, dass Matt Rhule bereits die Kabine verloren haben soll bei den Panthers. Das ist ja auch immer ein schlechtes Zeichen. Wenn ihr euch interessiert, wie es da gerade abgeht, sei euch an dieser Stelle nochmal der Keep Talking Podcast empfohlen. Kommt immer dienstags raus von Kai und Moritz. Die nehmen immer montags auf, also morgen habt ihr dann eine frische Folge. Seid ihr herzlich eingeladen, wie immer, da reinzuhören. Kommen wir zu den, oder nee, das würde ich gerne noch fragen einmal. Ist Matt Rhule denn für euch beide Stand jetzt wirklich der Kandidat, der auf dem heißesten Trainerstuhl sitzt, oder seht ihr da noch jemand anderen? Josh McDaniels hat gewonnen jetzt mit den Raiders. Seht ihr da noch jemand anderen vorne, oder ist es Matt Rhule?
Matt Rhule ist vorne, aber Frank Reich holt auf, glaube ich. Also Josh McDaniels ist halt in seinem ersten Jahr, klar, man muss aber auch sehen, die Spiele, die Raiders verloren haben, war alles One-Score-Games, es war alles knapp. Die hatten immer die Chance, das Spiel noch zu drehen. Von daher glaube ich, dass McDaniels sich da keine Gedanken machen muss. Aber wie gesagt, Frank Reich, also, aber auch Chris Ballard, die müssen sich, glaube ich, mittlerweile auch definitiv hinterfragen lassen in Indianapolis.
ja, also ich sehe ganz vorne Ron Rivera. Also auch da, es gibt so zwei Sachen, finde ich, in der NFL, wo Coaches hinterfragt werden und auch zu Recht, oder die oft nicht funktionieren. Das sind A, Coaches aus dem College, so, die ausprobiert werden und dann nicht erfolgreich sind mit ihrem System. Und was ich auch mal finde, welche Coaches fraglich sind, Coaches, die mal irgendwann mal relativ erfolgreich waren, dann gefeuert wurden und dann längere Zeit beim anderen Team sind und da nie so das Team richtig umdrehen. Also Ron Rivera ist jetzt ja auch schon einige Jahre bei Washington und hat es nicht hinbekommen, das Programm dort richtig zu einem Winning-Programm zu machen. Und die letzten Jahre war das okay, weil die komplette NFC East scheiße war und da war es nicht schlimm, wenn du auch scheiße bist, weil alle sind scheiße. So, aber jetzt, wo die ganze restliche NFC East aufholt und selbst die Giants, die einen viel schlechteren Kader haben und ein viel schlechteres Surrounding haben eigentlich und es viel schneller hinbekommen, sich umzudrehen, also dein direkter Rivale es schafft, schnell besser zu werden als du. Und du bist die einzige Mannschaft, die schlecht aussieht und du triffst schlechte Entscheidungen, wie zum Beispiel mit einem Carson Wentz. Glaube ich, dass auch ein Ron Rivera sich dann umschauen muss, auch wenn er sehr beliebt ist, weil man dann einfach da neuen Wind braucht. Weil wenn du nach 3 Jahren es nicht hinbekommst, eine NFL-Franchise als erfahrener Coach erfolgreich zu machen, auf was wartest du denn noch? Wie viel Zeit brauchst du denn noch? Und ich glaube, wenn dann der Erfolg bei den anderen klappt mit neuen Coaches und neuen Entscheidungen, glaube ich, ist vielleicht sogar Ron Rivera der Erste, der sich da umschauen muss.
Gut, und Cliff Kingsbury hatten wir ja auch schon erwähnt, der muss sich sicherlich auch noch ein bisschen fester anschnallen, aber weil die Cardinals finde ich enttäuschend auch.
Ja, gebe ich dir recht, aber das ist wieder so ein Ding, Kingsbury hat vor der Saison auch wieder eine Vertragsverlängerung gekriegt, der General Manager wurde verlängert und so, das ist alles so, das hängt da bei denen alles zusammen. Hätte ich auch gedacht, dass, weil die Cardinals, die fangen ja gefühlt erst so Ende drittes Viertel an, wirklich mitzuspielen, so, die sehen vorher fürchterlich aus. Als sie gestern in der Red Zone auf das Spiel rübergeschwenkt haben, immer mache ich wieder, gleich wieder weg, bitte, schaltet wieder um. Das war absolut nicht ansehnlich. Haben sie im Endeffekt gewonnen, aber bei Kingsbury glaube ich es einfach nicht, dass der gehen muss.
Ja, ich glaube, bei den Cardinals ist das Krasse ist ja, der Roster ist ja mit ganz vielen alten NFL-Veteranen und Stars gefüllt. Klar, Hopkins ist gerade noch suspended, der kommt wieder zurück. Aber da frage ich mich halt auch da wieder, was braucht denn Cliff Kingsbury noch, um erfolgreich zu sein? Weil er hat ja eigentlich alles. Er hat einen Quarterback, den er voll bezahlt, den er auch ganz klar ausgewählt hat. So, er hat eine Defense mit Stars voll gehabt. Letztes Jahr sogar noch Chandler Jones gehabt, aber er ist auch so ein J.J. Watt. Also was sind denn da die Gründe, auch wieder zu sagen, okay, was würde denn jetzt noch fehlen, außer ein sehr guter Coach oder ein sehr guter GM? Und da bin ich, wie gesagt, auch gespannt. Also für mich ist das halt immer so eine Frage in der NFL, wie viel Zeit gibst du wem, wie viele Ressourcen gibst du wem, bis du dann irgendwann mal sagst, ey, er ist nicht der Richtige. Du musst ja 100% auf ihn setzen bis zu einem Punkt. Aber wann kommt der Punkt, wo du dann sagst, Alter, das funktioniert ja nicht? Und ich finde auch mal bei den Cardinals, boah, das wirkt nie so solide eigentlich. Das ist immer irgendwie, also wie du auch sagst, ne, man guckt da immer so drauf, also es ist für mich so ein bisschen, die sehen aus wie so bei einem Arcade-Game, so wie bei Madden, also die spielen wirklich so Madden, immer viele Passing-Plays, immer sehr explosiv, aber oftmals auch total, nicht inkonsequent, sondern nicht jedes Spiel, die können mal 3-4 Drives gar nicht scoren, gar nicht den Ball bewegen, da wie gesagt bin ich auch, Cliff Kingsbury für mich auch ein Coach eigentlich, der in 1-2 Jahren gar keinen Headcoach-Spot mehr haben sollte in der NFL, weil dieses Ding College-NFL einfach irgendwie nicht richtig klappt.
Okay, wir wollen noch zum Mahomes-Brady-Spiel schauen. Logischerweise die Mahomes-Rache an Brady für den verlorenen Super Bowl in der Saison 2020. An dieser Stelle sei aber nochmal erwähnt, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, gemeinsam mit der Kinderhilfsorganisation Right to Play verlosen wir 2 VIP-Tickets fürs Deutschlandspiel der NFL in München am 13. November zwischen den Buccaneers und den Seahawks. Alle Infos dazu haben wir euch auf unserem Instagram-Kanal gepinnt. Ihr könnt daran teilnehmen, Lose kaufen und gleichzeitig auch noch was Gutes tun und damit hilfsbedürftige Kinder unterstützen. Wenn ihr Bock habt auf das Deutschlandspiel inklusive Flug und Hotel, dann schaut mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Da haben wir es euch, wie gesagt, gepinnt. 41-31 ist das Spiel der Chiefs bei den Buccaneers gestern ausgegangen, Sebastian. Eine klare Sache von Anfang an, ne, oder? Also die Chiefs haben immer deutlich geführt. Hattest du zwischendurch das Gefühl, dass da was anbrennt?
Wenn man sich angeguckt hat, wie die Chiefs in der ersten Halbzeit gescored haben, dann nicht. Weil, was man halt wirklich sagen muss, Andy Reid egal wie viele Jahre dieser Mann schon in der NFL ist, der findet immer noch irgendwie wieder irgendwas Neues, um irgendwie eine Überraschung zu kreieren. Also der erste Score, das war ein relativ normaler Pass auf Travis Kelce. Haben sie natürlich auch das Glück gehabt, dass sie den Fumble beim Kickoff recovered haben, kurzes Feld hatten. Aber dann danach, direct Snap zum Running Back. Denn das Ding danach, wo Mahomes erstmal 20 Yards nach hinten geht und dann an der Line of Scrimmage den so einen Shuffle Pass noch wirft, auf Edwards-Helaire war es, meine ich, das war einfach nur irre aus. Und dann der vierte Touchdown in der ersten Halbzeit, das war dieser Direct Snap zum Tight End, der dann reinrennt, wo Mahomes dahinter steht und dann so zur Ablenkung einfach die Plays dirigiert und die Buccaneers das gar nicht mitgekriegt haben. Also solange das eben so läuft, dass dieser Mann so einen Einfluss auf dieses Spiel haben kann, wird das auch immer so weitergehen. Und die haben sich natürlich, Tom Brady hat sich dann nachher gefangen, hatte dann zwar auch noch den Fumble und sowas alles, was, ja gut, ich will jetzt nicht sagen untypisches, passiert halt, ne? Mein Gott, ist 45 kann man auch mal so einen Fumble, ne? Passiert halt. Aber das Gefühl, dass die Chiefs das noch aus der Hand geben, das hatte ich diesmal nicht. Also das war eine, finde ich, ziemlich deutliche Geschichte.
Auch für dich ein Statement-Sieg, Jan?
Ja, absolut. Also in Tampa Bay das Spiel zu gewinnen mit 41 Punkten gegen eine eigentlich sehr starke Defense. Und dann, wie gesagt, also ich finde, die letzten Jahre Patrick Mahomes sich anzugucken, ich kann es einfach nicht glauben. Also ich kann nicht glauben, dass jemand auf so einem Level Woche für Woche, Jahr für Jahr performt und vor allem, wie er performt. Das ist ja nicht, als ob da jeder um ihn rum immer frei ist und als ob da, ich sag mal, wie als Jared Goff mit den Rams unterwegs war, wo man dann gesagt hat, ey, das ist das Playbook und jeder ist immer irgendwie frei und der handelt sehr gut, sondern es ist halt auch einfach er. Also der spielt, also für mich spielt der Quarterback, als ob er Basketball spielen würde beim Point Guard, läuft dann rum, guckt sich dann teilweise verschiedene Receiver an, wirft aus jedem Winkel raus. Das ist schon fast zu gut, um wahr zu sein. Und wenn du dann auch dann so in diesem wichtigen Spiel so performst und auch, wie gerade erwähnt, Andy Reid, der dann auch ein Play nach dem anderen so schön und so gut designt, dass du es auch fast gar nicht stoppen kannst, ist es, glaube ich, auch ein richtig wichtiger Statement-Win für die Chiefs. Und also wie gesagt, ich kann einfach gar nicht glauben, wie stark Patrick Mahomes Woche für Woche, Jahr für Jahr performt und es immer wieder zeigt, dass er gerade der beste Quarterback der NFL ist.
3-3 steht es jetzt im internen Duell zwischen Mahomes und Brady. Was ich wirklich krass finde, ist die Zahl der Rushing Yards der Buccaneers, nämlich im gesamten Spiel 3 Stück. 3 Yards Rushing.
Und du hast einen Quarterback, der 45 Jahre alt ist und den Ball noch so viel.
Also was ist das?
Irre.
Oder?
Ja, komplett irre. Absolut absurd. Als ich das gesehen habe, ich habe auch zweimal drauf geguckt. Das kann doch nicht ernsthaft sein.
Also. Wie kann sowas passieren, Jan?
Ja, ich einerseits natürlich, wenn die Russian Defense sehr stark ist, aber ich glaube, man hat schon gesehen, sehr stark, dass der Passing-Plan Gameplan der Buccaneers war, den Ball zu passen. Hinten raus natürlich, wenn du hoch zurückliegst und du musst viele Punkte scoren, dann läufst du den Ball nicht, weil die Zeit zu schnell runterläuft. Ne? Aber ich sieht ja schon so aus, dass der Gameplan der Buccaneers einfach war, den Ball zu passen, was ja auch nicht schlecht funktioniert hat. Ich meine, Brady hat von 52 Pässen 39 angebracht für 3 Touchdowns und fast 400 Yards, hat den Ball auf, ich glaube, ich sehe es gerade, 10 verschiedene Wide Receiver verteilt. Also ist ja nicht so, als ob die Offense schlecht funktioniert hat. Also der Gameplan war, den Ball zu passen, das hat dann auch gut funktioniert. Also aber sonst, manchmal hast du einfach eine Defense, den Run sehr gut verteidigt und es lohnt sich mehr, den Ball zu passen. Und bei den ganzen Waffen, die Buccaneers da auch haben, ich meine, mein Gott, du kannst den Ball auch passen, ne? Und aus dem Backfield dann sogar noch einen White oder einen Fournette, die den Ball fangen können, da liegst du dann oft auch nicht falsch mit.
Passing Yard Leader Olle Brady dieses Wochenende, ohne Monday Night Game natürlich, aber ja. So viel Yards erworfen wie er hat niemand.
Ja.
Und das mit 45. 45 ist aber auch ein geiles Alter, das muss man
Er hat ja auch genug Zeit zu Hause. Die Frau sitzt ja auch nicht mehr da und so, der hat ja auch nichts anderes mehr zu tun.
Nee, die Frau, sprechen wir das nochmal kurz an, ja, muss man irgendwie, ne? Ja, die Frau, nein? Die Frau umarmt ja Antonio Brown. Das hat ja Antonio Brown gepostet und Antonio Brown war ja auch nackt im Swimmingpool. Der braucht dringend Hilfe, oder?
Ja, ich glaube aber, da ist der Zug auch schon abgefahren.
Also das ist ja Wahnsinn.
Tut mir sehr leid. Also ich mochte ihn sehr, als er noch bei den Steelers war. Aber irgendwann ist der Junge irgendwo falsch abgebogen und hat nicht wieder zurückgefunden.
Kannst du das noch ertragen, Jan? Irgendwie all das, was sich Antonio Brown mittlerweile leistet?
Nee, also ich finde das tatsächlich auch gar nicht so lustig mehr generell so in der heutigen Gesellschaft da immer die Kamera drauf halten zu müssen und sich das anzugucken, so ein Spektakel oder so, wie sich da so ein Mensch so immer wieder so die Blöße gibt und gar nicht versteht, was er da eigentlich selbst mit sich macht. Ist, glaube ich, einfach nur sehr, sehr traurig. Ich hoffe, dass das nicht noch schlimmer wird, weil, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, viele machen ja immer den Witz mit CTE und sowas und das ist einfach eine ernstzunehmende Krankheit für Sportler und ich weiß gar nicht, wie lustig das ist, sich das dann immer im Internet anzugucken. Klar lacht man auch mal drüber und so, aber wenn man da mal richtig drüber nachdenkt, ist es eigentlich gar nicht so geil, ne, weil, keine Ahnung, da wird einer Frau im Swimmingpool, im öffentlichen Pool, der nackte Arsch immer ins Gesicht gesteckt, der sitzt da, fasst sich ins Glied, keine Ahnung, ob da Kinder oder andere Erwachsene sind, irgendwie will ich mich da lieber oder möchte da lieber seine Highlight-Tabs mal angucken, denken, war ein geiler Receiver als das. Das ist irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich finde es immer irgendwie schlimm, wenn jemand so dann durch sein Privatleben mit seinen Problemen da in der Öffentlichkeit steht. Ist nicht so meins.
Er braucht auf jeden Fall dringend Hilfe. Ja. Zweite Niederlage in Folge für die Buccaneers und Tom Brady Angst haben um die Playoffs, muss rund um Tampa aber niemand, ne, bei der Division? Oder wie beurteilt ihr das?
Naja, wer soll denn da kommen? Von den dreien. So.
Ja, die Falcons haben die Browns geschlagen.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Aber Cordarrelle Patterson verloren.
Ja, das stimmt.
Sehr ärgerlich.
Oder, ja. Also Brady wird auch in vielleicht seiner letzten Saison, man weiß es nicht, die Playoffs erreichen, Jan, oder?
Ja, also guck mal, die letzten beiden Games, die verloren haben, waren gegen die Packers, absolutes Playoff-Team der letzten Jahre, die einfach sehr, sehr dominant sind, sehr starke Defense spielen dieses Jahr und die Chiefs. Also beides Contender, die ihre Division zu gewinnen und den Super Bowl zu gewinnen. Immer noch kein gutes Zeichen, diese Spiele zu verlieren. Du willst ja auch solche Spiele gewinnen, vielleicht mal die Hälfte. Aber auch da wieder, wenn wir jetzt mal auf den Schedule gucken, Falcons, meiner Meinung nach ein Must-Win, was sie auch gewinnen werden. Dann die Steelers, werden sie hundertprozentig gewinnen. Und dann die Panthers. Also das sind drei Games, wo die auch wieder richtig auf die Spur kommen. Und dann kommen, wie gesagt, die Ravens und die Rams wieder. Und dann müssen sie halt performen und zeigen, dass sie da oben mitspielen. Leider finde ich in der NFL heutzutage, es kommt ja fast jede Mannschaft in die Playoffs. Also fast die Hälfte aller Teams sind ja in den Playoffs. Und da werden die Buccaneers dann sicherlich dazugehören. Vielleicht nicht als ganz vorne mit dabei, vielleicht dann im Wildcard als Division-Sieger der NFC South. Aber trotzdem, da denke ich nicht, dass die da mit dem schwachen Schedule, wenn man sich das einmal anguckt, mit der schwachen Division irgendwie in eine Bedrulle kommen.
Blitzumfrage an euch. Heute Nacht haben wir noch ein Spiel, und zwar die Rams gegen die 49ers. Schreibt doch gern mal in die Kommentare, wer eurer Meinung nach das Monday Night Game gewinnt, und mit einem Satz Begründung, warum. Während ihr das macht, Frage an dich, Sebastian, und Frage an dich, Jan. Gibt es sonst noch irgendeine Szene vom vergangenen Wochenende, die ihr unbedingt angesprochen haben wollt, weil es einfach skurril, stark, emotional, was auch immer war? Also gibt es da noch irgendwas, was euch so nachhaltig beeindruckt hat?
Du hast vorhin bei dem König der Woche hast du zwei Spieler angerissen, die man durchaus erwähnen könnte, oder die Teams. Dieser Spieler, das war das Seahawks-Lions-Spiel. Vor dem Spiel Amon-Ra St. Brown und DeAndre Swift out. Da denkst du schon mal, okay, das sind ja die beiden.
Und DJ Chark.
Ja, das auch noch. Ja. Also alles, was so in der Offense wirklich Rang und Namen hat, fehlt da. Das kann ja eigentlich nichts werden. Und das ging ja auch irgendwie gefühlt so los, fand ich. Und dann zaubern die da halt einfach mal so viele Punkte aufs Parkett. Das fand ich irre. Rashad Penny, den siehst du das ganze Jahr nicht. Aber wenn sie gegen die Lions spielen, letztes Jahr war es irgendwie auch so, über 150 Yards. Und TJ Hockenson, den, wie gesagt, der hätten sie das Spiel gewonnen, hätte der durchaus König der Woche werden können. Also, fand ich ganz ehrlich, das war absolut irre. Also, dieses Spiel war, ja, aber die Lions kriegen es dann halt nicht
35 hin. Punkte machen die pro Spiel im Schnitt, das ist Top 1.
Das ist irre, und oder? Trotzdem. Aber gut, wie viel kassieren die im Schnitt pro Woche?
Mehr wahrscheinlich.
Wahrscheinlich auch Top 1.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber das wollte ich auch sagen, also das Spiel und da auch, ich glaube, ein Headcoach, der dann relativ schnell auch auf dem Hotseat sitzen wird und da auch relativ, glaube ich, sich schnell umschauen muss, weil wie lange willst du repetitiv immer wieder Spiele gleich verlieren, wo du einfach hoch viele Punkte machst, aber immer nach Führung hinterherläufst, die du einfach nicht aufholst, weil du so schlecht startest und hinten raus dann erst die vielen Punkte machst. Also das ist für mich echt ein Wunder, wie du so auf eine Art und Weise so gut Football spielen kannst, wie die Lions, die ja jetzt auch, keine Ahnung, wie viele Quarter hintereinander immer einen Touchdown gescored haben, aber gleichzeitig dann auch wieder so schlecht bist. Also was läuft da schief bei den Lions in der Preparation, in der Art, wie da trainiert wird, dass sie es nicht hinbekommen, mal solide in der Defense zu spielen seit Jahren. Da, wie gesagt, ganz, ganz vorne Dan Campbell, der ein sehr, sehr beliebter Coach ist und ich glaube, bei den Spielern sehr beliebt ist, glaube auch bei allen Fans sehr beliebt ist. Aber da bin ich auch gespannt, wie lange das noch dauert, bis der dann mal auch hinterfragt wird bei den Lions.
Dominik Eberle, der Kicker, der deutsche Kicker, hat zwei Extrapunkte verschossen. Wird er gecuttet? Ist die NFL so hart? Wahrscheinlich, ne?
Ja, also da musst du leider davon ausgehen, dass es da schwer wird, den Job zu behalten. Was ich jetzt witzig finde, wo wir es gerade angesprochen haben, René Buchner hat getweetet, 75 Teams have averaged 33 or more points in the first four games of an NFL season. 37 of them have won all four games, 28 have won three, 9 have won two und die Lions sind das einzige Team, das nur ein Spiel gewonnen hat. Das ist irre. Absolut irre.
Aber es ist entertaining, immerhin. Ja. Also die Lions sind entertaining.
Ja,
immerhin.
Total.
Gut, zurück zum Monday Night Game. Christoph Huber tippt auf die 49ers. Some say it's T, schreibt die Rams, allerdings leider. KevKev 999, 49ers, weil gegen die Rams. Ich glaube, die letzten 6 Regular Season Spiele haben die 49ers gegen die Rams gewonnen. Das allerentscheidende NFC Championship Game allerdings nicht. Jörg Fenin, Rams, weil sie einfach das bessere Team sind. Und dann schaue ich nochmal eben auf Twitch. Da haben wir den Gambler, Rams natürlich, wegen Jimmy G. Und den Brennmeister Rams, weil die Niners ihren Rookie-Quarterback schlecht abhandeln. Jan, wen siehst du denn da vorne? Rams at 49ers.
Ja, ich glaube, ich habe es schon oft gesagt, aber es ist ein super spannendes Spiel halt wieder. Ich mag die Story dahinter. Letztes Jahr haben die Rams die 49ers ja absolut geowned und dann auch im NFC Championship Game geschlagen. Ich bin da riesig, riesig gespannt drauf, weil auch da, ne, wenn die 49ers das Spiel verlieren, mit der Quarterback-Situation wird das echt unangenehm, da auch mit der Division, und sehe da tatsächlich die Rams vorne, weil die meiner Meinung nach einfach noch einen Schnitt weit einen besseren Kader haben und mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein reingehen. Ich glaube, das ist eine echt beschissene Situation für die 49ers, da mit einem Quarterback zu spielen, den sie eigentlich abgeschrieben haben und den jetzt da wieder richtig, richtig einzubinden. Also ich sehe da knapp die Rams vorne.
Wäre jetzt eigentlich der Klassiker, wenn die 49ers das Ding gewinnen. Ja, eben, wie du schon sagtest, in der Regular Season hat Kyle Shanahan einfach Sean McVay im Griff.
Ja.
Also gut, in den Playoffs hat es jetzt, wie gesagt, letztes Jahr nicht geklappt. Also mich würde es wirklich nicht wundern, wenn es die 49ers gewinnen. Auch wenn Tessa das wahrscheinlich nicht gerne hört. Deswegen haben bei Twitch übrigens alle nur gesagt, dass die Rams gewinnen.
Natürlich.
Es wäre halt einfach spannend zu sehen, ob die 49ers es endlich mal hinbekommen, dass ihr starkes Running Game vom letzten Jahr wieder zu installieren. Ne? Davon haben sie die letzten Jahre oder vor allem die letzte Saison viel gelebt. Ein sehr starkes Running Game und Jimmy G, der sehr effizient spielt. Da bin ich gespannt, ob sie das wieder hinbekommen oder ob es da einfach weiter diese Downward Spiral wird, die sie jetzt die letzten Spiele über hatten. Wie gesagt, also eigentlich wird es sich lohnen, für das Spiel heute Abend wach zu bleiben.
Es ist auf jeden Fall schwer vorherzusehen, das finde ich auch interessant, ist, wenn die 49ers gewinnen, haben alle Teams in der NFC West ein 2-2-Record.
Dann muss das ja so kommen.
Dann muss das eigentlich so kommen, oder? Das wäre doch mal ausgeglichen.
Ich bin ja der festen Überzeugung, dass die NFL in Hollywood vorgeschrieben wird und alle Szenarien vorgeschrieben werden. Und genau deswegen wird das wahrscheinlich auch wieder passieren, weil ein paar Zeichen setzen die uns dann immer, weil es kann manchmal wirklich nicht sein, was da passiert. Also viele Sachen sind 100% gescriptet.
Das glaube ich auch, das sage ich auch immer. Die NFL ist die beste Soap-Opera der Welt. Mit diversen Cliffhangern, definitiv. Gut, wenn euch im Detail emotional interessiert, wie das Spiel ausgegangen ist, ihr euch aber nicht die Nacht um die Ohren schlagen könnt, sei euch an dieser Stelle auch wieder das Frühstücksei aus der Footballerei mit Flo empfohlen. Er schlägt sich nämlich für euch die Nacht um die Ohren und versorgt euch dann morgens um 6, 6:30 vielleicht, unter der Dusche, noch im Bett, auf der Autofahrt, in der Bahn, wo auch immer, mit allen Infos zu diesem Spiel. Also falls du es nicht schaffst, Jan, aufzubleiben, dann zieh dir Flo morgen rein. Zusammen mit Flo Hauser, richtig?
Er nickt.
Du hast ihm doll wehgetan vorhin mit den Steelers.
Jan. Das tut mir leid. Manchmal tut die Wahrheit einfach weh.
Gut, wollen wir das so stehen lassen?
Ja.
Lassen wir einfach so stehen. Cool. Es war mir ein Fest. Danke, Jan. Danke, Sebastian. Ja. Danke, Flo. Danke auch an euch. Ich höre mich jetzt doppelt plötzlich.
Ich mich auch. Ich dich auch. Also.
Für diesen Montagabend. Ihr wisst, jeden Tag gibt es frische Ware aus der Footballerei. Wenn ihr noch nicht auf Abonnieren gedrückt habt, dann macht das. Team-Podcast wie den schon angesprochenen Giants-Podcast We Believe in G von Jan, Nico und Marek unter anderem laufen auf einer anderen Spur. Also sucht das und drückt auch da auf Abonnieren und seid dann live dabei, wie sie euch am kommenden Freitag einen Blowout-Sieg gegen die Packers vorhersagen.
Richtig.
Sehr gut. Vielen Dank. Danke euch. Das Wichtigste ist, bleibt gesund. Ciao.
Tschüss.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. In